Dieser Satz von dem Mann, ich hatte es schon mal manchen erzählt, den ich letzte Woche in der Stadt getroffen habe bei unserer Einladungsaktion, der hat mich weiter bewegt. Wir wollten ja gerne für ProChrist einladen und dann sagte mir jemand, christlicher Glaube, das brauche ich nicht. Ich fragte, warum nicht? Weil ich schon so glücklich bin. Es geht aber beim christlichen Glauben viel mehr als um Glück, meinte ich dann. Aber er war schon inzwischen auf dem Weg weiter. Ich habe seitdem ab und zu für diesen Mann gebetet, dass er doch zu ProChrist kommt. Und selbst wenn nicht, dass er auf jeden Fall Jesus kennenlernt. Dass er nochmal entdeckt, dass es um viel mehr geht als um Glücklichsein. Aber diese Aussage bewegt mich eben. Vielfach wird ja von Christen damit geworben, dass man bei Jesus glücklich wird. Das konnte ich mir so ausdrücklich nie richtig angewöhnen, weil mir das viel zu wenig ist, muss ich gestehen. Dann könnte ich Gott ja auch nur dann loben, wenn gerade Glücksgefühle von mir Besitz ergriffen haben. Im Bibeltext, der heutigen Predigt zugrunde liegt, erfahren wir, was wir denn sonst noch bei Gott finden. Wir lesen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Ich muss noch mal eben schnell meine Leitung legen, hier die Fernbedienung holen, genau. Dankeschön. Das ist die Fernsteuerung für den Prediger hier, dass er ferngesteuert werden kann. Genau, und das brauche ich auch noch. Dann müsstest du die haben als Vorsitzender, genau. Das stimmt. So. Also, wir lesen. Hoffentlich. Sie alle inzwischen? Geht's nicht? Ah, es könnte sein, dass das Kabel noch nicht drin ist, ne? Es ist also verrückt heute, ne? Ne? Jetzt gut. Mal gucken, ob das auch funktioniert, wenn ich drücke. Jawohl, wenn ich weiter drücke, geht es sogar auch. Dann kann ich mich jetzt ja darauf verlassen. Sehr gut. Also, wir merken es. Mitten im Leben, jetzt kommt das. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, würdig zum Heil, zur Rettung, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, wörtlich, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Unser Thema, was Gott dir schenkt. Petrus ist total begeistert. Wir erfahren nicht, ob er diese Zeilen in einem Überschwang von Gefühlen schreibt oder in einer emotional eher geerdeten Verfassung. Auf jeden Fall, und das wissen wir, schreibt er an Christen, denen nicht gerade nach künstlichem Jubel zumute ist. Sie haben wie jeder andere Mensch auch Probleme in ihrem Leben, aber sie haben noch mehr. Sie glauben an Jesus in einer Umgebung, die das nicht will. Und deshalb werden sie bekämpft. Und Petrus möchte so gerne, dass sie dranbleiben. Er wird sich also hüten, hier Sätze rauszuhauen, wer Christ wird, ist automatisch glücklich und dem geht's einfach nur gut. Er wird auch nicht erwarten, dass seine Leser einem leichtfertigen Lobgesang so zustimmen hier. Gerade diese Echtheit der Lebenslagen macht ja für mich die Bibel so glaubwürdig. Und diese Worte, die wir da lesen, so bewegend. Petrus stimmt einen Jubel auf Gott an, den er ganz und gar ernst meint und der nicht davon abhängt, in welcher Lage er oder seine Leser sich gerade befinden. Das ist schon mal verrückt. Und es geht bei Gott, sagt er, um den Vater von Jesus Christus. Es gibt ja lauter Gottesvorstellungen. Der lebendige Gott, den uns die Bibel bezeugt, hat sich mitgeteilt in der Geschichte des Volkes Israel und dann vor allem in Jesus Christus. An Jesus können wir erkennen, wie Gott ist und wie er zu uns ist. Und wir können an ihm erkennen, wie es ist, als Gottes Tochter oder Gottes Sohn zu leben. Und der Freund von Jesus, Petrus, macht drei Aspekte deutlich, was Gott dir schenkt. Erstens lebendige Hoffnung, zweitens sinnvolles Leben und drittens unbeschreibliche Freude. Lebendige Hoffnung. Klingt für den nicht geübten Leser komisch. Gott hat uns wiedergeboren. Für den gewohnten Leser klingt es vielleicht längst zu gewohnt. Gott hat uns wiedergeboren. Mensch! Wer an Jesus glaubt, ist neu geworden. Der hat nicht nur mal neu angefangen, bei dem ist grundsätzlich etwas anders geworden. Denkst du, wenn ich das von mir immer nur erkennen würde. Darum geht's hier gar nicht. Das interessiert Petrus an der Stelle gar nicht. Ob du jetzt gerade denkst, jawohl, guck doch mal hin. Man nimmt es nicht äußerlich wahr. Manchmal scheint es einem auch im Leben gar nicht hervorzutreten. Aber es war eine grundsätzliche Veränderung am Menschen nötig. Das Geschaffensein verbindet eben nicht automatisch mit Gott. Im Gegenteil. Seitdem das Misstrauen Gott gegenüber in unserem Herzen wohnt, sind wir sogar absolut getrennt von ihm als Menschen. Und das Reden von einer neuen Geburt zeigt, und da kann sich auch keiner selbst helfen. Wer hat sich denn schon schließlich selbst auf die Welt gebracht? Man muss diese Bilder immer weiterdenken. Sich mal vor Augen stellen, die da auftauchen. So viele Versuche hat es schon gegeben, einen neuen Menschen zu machen. Und so viele Versuche sind schon gescheitert. Die Weltgeschichte könnte davon ein paar Lieder singen. Oder auch ein paar mehr. Petrus ist so begeistert von Gott, weil er die Lage des Menschen grundsätzlich verändert hat. Er ist in seinem Sohn in unsere Verhältnisse getreten. Hat unseren Boden betreten. Unsere Luft geatmet und unsere Nahrung zu sich genommen. Hatte im Übrigen kein Problem damit. Und dann hat er unsere Schuld getragen, unsere Gottesferne an sich ausgehalten, unsere Trennung von Gott auf sich genommen. Das gehört da genauso zu. Nichts hat Jesus dazu gebracht, an seinem Kreuz zu sterben, als seine Liebe zum Vater und zu dir. Nichts anderes hätte das machen können. Das waren nicht die Römer. Auch nicht die Juden, die ihn verraten und übergeben haben. Die hatten damit zwar was zu tun, aber die hätten es nicht gekonnt. Es hätte ihn noch nichts am Kreuz festhalten können. Die Neger jedenfalls nicht. Kinderspiel. Steig doch runter. Ja, Kinderspiel. Jesus ist hängen geblieben. Dass das alles so stimmt, wurde deutlich, als er dann von den Toten wieder auferstanden ist. Gott hat ihn auferweckt und hat damit gezeigt, er hatte in allem Recht. Und er ist nicht an eigener Schuld gestorben. Und damit hat Gott ein neues Leben hervorgebracht. Jesus ist der Erste. Es hat schon angefangen. Das ist nicht nur ein blödes Gefasel von Gott, dass er sagt, es wird einmal eine Ewigkeit geben, in der du mit mir sein wirst, da ist alles herrlich. Nein, das hat schon angefangen. Der Kopf ist schon durch über der Geburt. Der Rest ist nur noch eine Frage der Zeit. Ein Mensch, der Jesus glaubt, lebt mit dem Ewigen. Also lebt er ewig. Er kann zwar noch sterben, aber er kann nie mehr tot sein. Wer glaubt, der lebt. Und zwar in Ewigkeit. Das drückt Petrus aus mit dem Reden von einem Erbe, das unvergänglich ist. Das vergeht nicht, verfällt nicht wie alles sonst in dieser Welt. Das unbefleckt ist, also durch nichts getrübt, verunreinigt. Das unverweltlich ist, es wird also nicht altersschwach. Es ist ein Erbe, das durch den Tod von Jesus zu uns kommt. Das ist es, was Gott uns schenkt. Weil er auferstanden ist, können wir das nun ausgerechnet auch noch mit ihm erleben. Im Gegensatz zu Erbschaften, die wir so hier in dieser Welt übernehmen. Der Physiker Isaac Newton hat einmal darauf hingewiesen, dass es darauf ankommt, wie wir diese Rettungsbotschaft von Jesus lesen. Es ist ja allzu leicht, dass wir so die Haltung eines Notars einnehmen, der das Testament verliest von den Erben und von dem, was sie erben. Das klingt wahrscheinlich oftmals also total gut. Mag sein, dass sich mancher Notar mitfreut mit den Leuten, die da etwas erben. Aber er ist doch recht unbeteiligt, denn es geht ihm nichts an, er hat nichts davon. Und so, nun sagt Newton, nun lies doch dieses Testament mal als der Erbe, der das alles bekommt. Und dann bleib mal auf deinem Stuhl sitzen. Ja, ein ewiges Leben mit Jesus. Ja, wir tun manchmal so, dass das alles gut klingt. Wir haben es vielleicht inzwischen längst auswendig gelernt. Man muss es ja auch zitieren können irgendwie. Mensch! Es geht dich an. Du bist die oder der Erste. Immer, wenn du es liest. Immer, wenn du es weiter sagst. Du bist immer die oder der Erste. Es gilt immer dir. Und nur weil es dir gilt, gilt es auch jemand anderem. Amen, genau. So ist es. Es ist keine Geschäftssache, die man abwickelt. Ach, was ist das traurig. Ich dachte, das kann mir nie passieren, aber dass man tatsächlich Bibel lesen kann, wie ein Notar, der ein Geschäft abwickelt. Ist das traurig? Deshalb spricht Gott uns heute Morgen mal wieder an und sagt, wach mal auf! Hätte ich wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Größer geht's nicht. Du kannst das ja gerne verpennen. Musst du aber jetzt nicht, zwangsläufig. Du kannst anfangen zu glauben. Diese Hoffnung kann dir nicht genommen werden. Ein Erbe wird auch nicht erarbeitet. Du bekommst, was ein anderer dir erarbeitet hat. Er will einfach nur, dass du es in Anspruch nimmst. Und noch was vom Leben erwartest. Und zwar alles. Wenn du Unterstützung dabei brauchst, weil du das gerne für dich in Anspruch nehmen würdest oder wieder für dich in Anspruch nehmen möchtest, dann melde dich doch bei Leuten, die das tatsächlich als Erben gelesen haben schon. In Jesus hat Gott den Himmel auf die Erde zu dir gebracht. Lebendige Hoffnung. Als zweites schenkt er auch sinnvolles Leben. Himmel auf Erden, ja. Und nun geht Petrus darauf ein. Ja, der ist total begeistert, aber bei allem Lobgesang geht er jetzt darauf ein. Aber wir haben den Himmel auf Erden nicht ohne Erde. Es gibt Angriffe auf unseren Glauben. Das Vertrauen auf Gott wird in Frage gestellt. Das kann durch alles geschehen, was uns begegnet. Durch alles. Auch durch Erfolg und Glück übrigens. So wie bei dem Mann auf der Straße vor MC. Zu meinen, wir brauchen Gott nicht, ist ein gefährlicher Irrtum, der sich ja gerade dann aufdrängt, wenn das Leben so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich gestehe euch das. Ich bin kein Anhänger mehr des Pessimismus, obwohl meine Persönlichkeit wohl mal so veranlagt ist. Aber mir wird immer ein bisschen komisch, wenn das Leben so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich bisher in meinem Leben das meiste davon hatte, wenn es anders gelaufen ist. Das ist schon interessant. Das musst du ja nicht von dir so sagen können. Natürlich können Leid und Misserfolg genauso Angriffe darstellen auf unseren Glauben wie alles andere. Und das war ja die Gefahr bei den Christen, an die Petrus geschrieben hat. Ja, die haben richtig Druck gehabt. Hätte man da gesagt, ach komm, ja, das mit Jesus kann ich ja auch für mich behalten. Ich brauche ja keinem mehr erzählen, dass ich an Jesus glaube. Ich sage jetzt einfach, ich habe es aufgehört und dann ist gut. Ich mache einfach wieder mit, den Kaiser anzubeten. Ja, macht ja nichts. Gott weiß ja, wie ich es meine. Man muss das ja alles nicht so genau nehmen. Hätten die machen können, wären sie den ganzen Kram los gewesen. Es drängt sich ja auch oft genug der Gedanke auf, wenn es irgendwie im Leben nicht so läuft, dass ich mich darüber freue, sondern wenn ich traurig werde, wenn es schwierig wird, dass es dann irgendwie sinnlos ist. Vielleicht sogar das ganze Leben sinnlos. Mindestens dieser Moment ist sinnlos. Und da sagt doch Petrus tatsächlich, es gibt keinen sinnlosen Moment in deinem Leben. Selbst der Druck, das Schwierige, wenn dir Hören und Sehen vergeht, hat von Gott einen Sinn. Und da können wir jetzt nur allgemein sprechen, was wieder in deinem Leben mit deinem persönlichen Geschick aussieht, das kann dir außer Gott niemand sagen. Ja, aber hier redet Petrus davon oder schreibt davon, dass das um ein Reinigen geht. Gold wird gereinigt. Ich meine, das Karat ist doch das Zeichen für die Reinheit, oder nicht? Die Angabe, die Maßeinheit. Ja, da gibt es gutes und schlechtes Gold. Würde man es nicht bearbeiten, wäre wahrscheinlich alles schlecht. Das ist dann nicht so echt. Es hält am Ende nicht. Es hält auf jeden Fall nicht, was es verspricht. Und Petrus sagt, das kann mit dem Vertrauen auf Gott auch so sein. Ja, man kann noch so vollmundig irgendwas behaupten. Man kann hier auch predigen so vollmundig oder Lieder singen, vielleicht sogar noch vorne. Ich sag's ja immer mal, heutzutage sehe ich das durchaus als Gefahr, dass wir auf einer Bühne vor der Gemeinde vorsingen. Alles schön und gut und die Gemeinde mitnehmen, alles toll. Nur was machst du, wenn es dir gerade nicht gut geht und du sollst Loblieder singen? Dann bist du halt gerade nicht fröhlich, aber das wirkt am tollsten, wenn du ganz fröhlich bist. Und wir haben es doch alle schon mitgekriegt, dass es das auch gespielt werden kann, so ein Vertrauen auf Gott. Manchmal sind die lautesten die, die sich am meisten verstecken müssen hinter einer Fassade. Die gesalbtesten Reden sind manchmal einfach nur ein Versteck für den angegriffenen Glauben. Kann man jetzt nur selber prüfen. Hat auch nichts mit denen zu tun, die heute hier was machen. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Sondern es geht darum, dass Petrus meint, Glaube durchlebt einen Prozess. Und das ist etwas Gutes. Denn er soll sein, was er verspricht. Vertrauen auf Gott. Aber das ist nicht am Anfang eines Lebens als Christ so, sagt Petrus. Das hat man nicht einfach. Schon gar nicht bringt man das aus sich selber heraus. Sondern Gott möchte es in deinem Leben dazu kommen lassen, dass das Vertrauen echt ist, dass es tiefer wird. Er weiß, was er dir heute zumuten muss, damit du morgen auch noch glauben kannst. Das mutet er dir nicht heute schon zu, was du morgen dann brauchst. Schon gar nicht, was du übermorgen noch brauchst. Aber er sorgt heute schon dafür, dass du morgen auch noch glauben kannst. Vielleicht sogar noch tiefer. Noch anders. Und da geht es nicht darum, dass du das messen kannst, wie den Puls. Gott macht das. Ist ja auch die Rede davon, dass wir durch Gottes Macht bewahrt werden durch den Glauben. Glaube heißt ja, es ist freiwillig. Aber Gott sorgt dafür. Und jeder Moment hat darin Bedeutung. Gott will uns Anteil an seinem Wesen geben, schreibt Petrus an anderer Stelle. Das wollten wir Menschen ja schon mal selbst sein, wie Gott. Petrus sagt, das macht nur Gott. Dieser Gott sei im Übrigen gelobt, sagt er am Anfang. Ja, und jetzt redet er davon, dass denen hier wirklich das Glauben auch vergehen kann. Ja, dass alles ganz anders aussieht, als ob Jesus da ist. Und er spricht ihnen zu, ihr werdet nicht verrückt. Gott hat alles im Griff und das macht alles Sinn, was du erlebst. Und dann, wenn das mal zu Ende ist mit diesen Angriffen, das ist es aber erst, wenn Jesus wiederkommt, dann kommt die unbeschreibliche Freude. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Da beschreibt er das nochmal. Dasein in dieser Welt heißt, ich sehe Jesus nicht. Haben wir nicht eben gerade gesungen, Herr, öffne du mir die Augen, ich will dich sehen. Halten wir das eigentlich durch, was wir da gesungen haben? Ich weiß noch nicht, wann ich ihn sehe. Es kann auch 50 Jahre dauern, vielleicht auch nur noch 5. Vielleicht auch nur noch 5 Minuten. Ich gehe davon aus, dass wir es auch richtig verstehen, wenn wir das singen. Aber wörtlich genommen ist das in dieser Welt Unsinn. Wörtlich genommen. Wir sehen ihn nicht, sagt Petrus. Damit müssen wir auch erstmal fertig werden. Deshalb fällt uns ja das Glauben so schwer. Jetzt habe ich uns schon wieder habe ich Unsinn gesagt. Das Glauben fällt nicht schwer, weil wir nicht sehen, ihr Lieben. Glaube heißt nicht sehen. Wir sind nur so wenig mit Glauben beschäftigt, sondern so viel mit Sehen. Ja, wir wollen das gerne tasten, wir wollen das gerne sehen, wir wollen das gerne hören, wir wollen es gerne riechen und auf der Haut spüren. Und das gibt's alles bei Jesus nicht. Das gab es mal und Petrus hat's erlebt. Aber jetzt nicht, sagt er. Hat er wohl noch die Worte im Ohr, die Jesus gesagt hat, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dieses doch ist schon hinzugesetzt in der Übersetzung. Wörtlich heißt es, selig sind die Nichtsehenden und Glaubenden. Ja, also Glaube heißt, ich sehe nicht, ich schmecke nicht, ich rieche nicht, ich fühle nicht, aber ich bin überzeugt davon, dass das Wirklichkeit ist. Jesus ist da. Ja, und das kann uns hoffentlich mal etwas von unserem Gefühlsleben oder aus unserem Gefühlsleben herausnehmen. Das, was Gott dir schenkt, das gilt, auch wenn du nichts davon wahrnimmst. Und eines Tages wirst du es sehen. Und dann wird die Freude so sein, dass du den Mund nicht mehr zukriegst, dass du auch keine Worte findest, Wir erleben das ja schon bei der Offenbarung. Wenn man die mal liest, spürt man ja schon, wie soll man mit menschlichen Worten beschreiben, was himmlisch ist? Funktioniert nicht. Oder nur sehr, sehr begrenzt. So wird das bei dieser Freude sein. Weißt du, das Blöde, was du erlebst, was dir den Atem raubt und das Leben schwer macht und auf der Seele liegt, hat nicht das letzte Wort. Petrus sagt an anderer Stelle, wir sind wiedergeboren aus dem lebendigen Wort des lebendigen Gottes. Das ist es, worauf sich unser Glaube stützt. Es haben Menschen ihn gesehen und die berichten es uns. Wir können also davon ausgehen, dass Jesus so ist. Und was Gott dir schenkt, wird oft angegriffen, aber es kann dir niemand nehmen. Denn Gott steht dahinter. Es wird herrlich, wenn wir Jesus gegenüberstehen. Mann, da kann man sich schon mal drauf freuen. Ja, magst du sagen, ach ja, es ist ja noch so lange hin. Wir wissen ja schon, die ersten Christen dachten ja noch, das ist ja auch morgen schon. Dass die sich gefreut haben, ist ja völlig klar. Jetzt wissen wir, es sind schon 2000 Jahre vergangen. Mensch, wie soll man sich denn darauf jetzt freuen? Jetzt reden wir plötzlich davon, wie diese unaussprechliche Freude schon in dieser Welt greifbar wird. Und wir sagen, ach, ist ja leider für uns nicht möglich, ist ja schon so lange. Mal angenommen, es kündigt sich bei dir jemand zu Besuch an. Ob du dich freust oder ob es dich unangenehm berührt oder vielleicht auch kalt lässt, hängt ja nun weniger davon ab, wann derjenige sich ankündigt und wie lange das noch hin ist, oder? Es hängt eigentlich viel mehr davon ab, was er dir bedeutet, dieser Mensch. Und wir reden immer davon, ach, wer weiß, wie lange es noch ist mit Jesus. Es hängt gar nicht von der Nähe ab, ob wir uns darauf freuen, sondern von der Beziehung. Und du darfst von dieser Freude den Geschmack schon erleben. Weil Jesus dich jeden Tag einlädt, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und das kann ich nur immer noch mal wiederholen. Das geht nicht anders. Gemeinschaft mit Jesus pflegen ist in dieser Welt umso nötiger. In der anderen Welt werden wir darum nicht mehr hinkommen. Da ist er sowieso da. Ja, und auch sichtbar da. Aber in dieser Welt, wo wir ihn nicht sehen, ist es eben nötig, dass du die Augen deines Herzens ausrichtest. Und in unserer hektischen Welt wird das im Besonderen angegriffen. Und es scheint uns fast unmöglich. Und wir müssen hier einen anderen Lebensstil lernen. Hektisch geht das nicht. Sagen wir es mal mit Worten, die schon gesagt wurden, bevor Jesus auf die Welt kam. Psalm 34, Vers 6. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Sie werden sich also nicht schämen müssen. Oder auch, ich aber will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Satt werden. Die auf ihn sehen, werden sich freuen. Nun haben wir darüber gesprochen, das Sehen meint nicht, er muss jetzt unbedingt auftauchen, hat er bei mir noch nie gemacht. Und doch, er hat sich dir doch vorgestellt. Die Leute, die ihn gesehen haben, haben es dir aufgeschrieben. Mensch, guck's dir an. Und lass es dir mal auf der Zunge zergehen. Und vor allem im Herzen. Dann kommt diese Freude schon in dein Leben hinein. Denn die Vorfreude ist ja was ganz Verrücktes. Da ist noch gar nicht da, worauf man sich freut. Und man freut sich schon. Da fragt man sich schon, wann hat man eigentlich mehr davon, wenn es da ist oder vorher? Natürlich mehr, wenn es da ist. Aber man hat ja vorher schon das, was man erwartet. Ja, das ist etwas, was das Leben beflügeln soll. Vielleicht oder sogar besonders in den Zeiten, in denen es eigentlich dir abhanden kommt, dich zu freuen, weil es furchtbar schwer ist gerade. Es ist eine Kraft zum Leben. Und Jesus geht schon jetzt, jeden Tag mit dir durchs Leben. Es darf also ruhig Freude mal durchbrechen. Ja, Man muss nicht so tun, als ob das sowieso alles schlecht läuft. Als ob nichts mehr zu erwarten ist vom Leben. Ja, es muss ja alles schief gehen. Was soll ich schon noch hier? Man muss das nicht machen. Ist doch schade, wenn man sich nur noch dann freuen kann, wenn die schlechten Vorahnungen auch noch bewahrheitet werden, oder? Wäre doch schade. Ich möchte noch ein Wort zu Prochrist oder einen Blick auf Prochrist sagen. Weil eine Glaubensschwester, die schon fast so doppelt so lange wie ich in dieser Welt lebt, neulich etwas ganz Bewegendes gesagt hat. Ich denke jeden Tag daran, wie herrlich es bei Gott sein wird. Und dass ich das erleben darf. Und dann kommen mir die Tränen in die Augen, sagt sie. Und dann muss ich daran denken. Und warum der nicht? Und warum die nicht? Und warum der nicht? Und denkt an die Menschen, die sie kennt, die nicht an Jesus glauben. Nun können wir es ja von gar keinem äußerlich beurteilen. Aber ihr Lieben, wäre doch schön, wenn die, die du im Kopf hast, auch noch da reinkommen. Und die, die du vielleicht noch nicht im Kopf hast, die Jesus aber schon längst im Herzen hat. Deshalb wagt es doch auch nochmal einzuladen zu Prochrist. Oder persönliche Gespräche. So, ich finde ja immer Kontakte in der Stadt, das ist mir auch unangenehm, da in der Stadt zu stehen, aber es ist immer spannend. Ja, man hat immer mit Menschen zu tun, man kann sich interessieren. Öffne dich für die Menschen und wagst doch nochmal etwas weiter zu sagen. Diese alte Frau, jedenfalls macht es heute noch, es ist wunderbar. Ich wünsche mir und bete dafür, dass der Mann aus der Stadt, den ich getroffen habe, auch noch Jesus kennenlernt. Und wenn ihr mich irgendwann mal jubeln hört in den Tagen, dann ist er doch gekommen. Ein Hinweis von Hans-Joachim Eckstein zum Thema Glück. Das Geheimnis des Glaubens besteht nicht vor allem darin, zu jeder Zeit glücklich zu sein, sondern mit Christus etwas zu finden, was einem noch wichtiger wird als das persönliche Glück. Der Blick auf Gott befreit dich zum Leben. Er trägt dich durch die Zeit. Er freut sich auf dich in der Ewigkeit. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber den Herrn. Amen.